Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, der Lebenskunst und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das sage ich, weil heute bei uns die Dr. Susanne Dietz zu Gast ist. Wir freuen uns sehr, dass du die Würm aufwärts zu uns gekommen bist, zu uns hier in unser Podcast-Studio. Herzlich willkommen erstmal, Susanne.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr.
Und natürlich auch an dich, Albert. Schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, hallo.
Wir möchten uns heute diesem, ich glaube, ziemlich emotionalen Thema widmen. Wie bekommt man es hin, dass man Beruf und Familie unter einen Hut bekommt, dass man beiden eben auch so ein bisschen gerecht wird und dass man vielleicht ja entlang auch der Lebensphasen das Muttersein, das Vatersein ausleben kann, ohne seine berufliche Ambition komplett aufzugeben. Kann man sagen, ist ja eher so eine lebenspraktische Fragestellung, aber ich glaube, es ist auch durchaus eine philosophische Fragestellung, weil nur wenn es einem selber gut geht, kann man vielleicht auch eine ausgeglichene Mutter sein. Ich frage dich erstmal, du bist eben, um dich kurz einzuführen, du bist studierte Psycholinguistin, hast vermutlich dann auch in diesem Fach promoviert, oder?
Genau.
Und kommst aber eigentlich, hast dich danach eher so in diesen, in den Personalbereich eingearbeitet, hast da für Unternehmen gearbeitet. Und dann hast du mir im Vorgespräch gesagt, hat dich dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefunden? Wie ist das denn gelaufen? Also wie kam es denn dazu, dass du dich zu einer Expertin für dieses emotionale Thema entwickelt hast?
Ja, ich sage ja immer, die guten Sachen, die kommen ja wirklich zu einem. Also die wirklich passend sind. Und das Vereinbarkeitsthema ist wirklich eins, weil ich ja da selber einmal von Grund auf durch musste. Also das heißt, ich wäre Personalerin, ich wäre Personalentwicklerin. Ich glaube, ich habe immer alles geschafft bisher. Also wirklich mit, ich hätte so einen Glaubenssatz, du musst dich nur genug anstrengen und dann wird es auch irgendwie funktionieren. Und der hat lange funktioniert. So, und dann war ich selbstständig und habe meine erste Tochter bekommen. So, und dann hat mich aber das Leben auf den Hosenboden der Tatsachen gesetzt, weil so wie ich mir das vorgestellt hätte, hätte es leider so gar nicht funktioniert. Also das heißt, ich habe damals, also man muss sagen, ich komme ja aus einer Zeit, erst aus dem Angestellten-Dasein, wo ich mich oft schon sehr eingesperrt gefühlt habe und dann in diese Selbstständigkeit, diese absolute Freiheit, wo ich auf einmal auch Themen bearbeiten konnte, im Buch schreiben. Also ich war ja absolut angekommen in meinem Job. So, und dann bin ich schwanger geworden, hatte auch eine ganz tolle Schwangerschaft. Und dann dachte ich, ja, das geht ja dann so weiter. Also kommt halt so ein Baby auf die Welt, aber das ist ja eh das Normalste von der Welt. Und dann, wenn das Kind auf der Welt ist, dann möchte ich nach 4 Monaten ungefähr, also so 3 Monate gebe ich mir schon Zeit, aber nach 4 Monaten möchte ich dann wieder arbeiten, also Workshops moderieren. Und es gab Kunden, die hätten mich schon gebucht. Ja, aber das Leben hat es dann Gott sei Dank gut mit mir gemeint und hat mir mal die Realität gezeigt, weil ich hätte mein erstes Kind jetzt kein so Anfängerbaby, sondern ich hätte ein, ich glaube heute würde man sagen High-Need-Baby, also eins, was extrem schnell überreizt war, wo man nirgends hinlegen konnte. Also wenn du es hingelegt hast, jetzt laut geschrien, also wirklich laut, nicht nur, sondern wirklich laut. Und wir haben das Kind ein Jahr lang rumgetragen. So, und das heißt, da war erstmal nichts mit Buchschreiben, da war auch nichts mit Buchmesse Frankfurt, da war aber auch nichts mit Workshops. Und was ja dann passiert ist, dass ich echt relativ schnell zusammengebrochen bin. Also nach 7 Wochen Mutterschaft hatte ich eine diagnostizierte Wochenbettdepression. Also wirklich mit allem Drum und Dran. Und musste mich dann erstmal wirklich von Grund auf wieder aufbauen und vor allem diesen Glaubenssatz loslassen, du musst dich nur genug anstrengen und dann geht's, der hat halt dann nicht mehr funktioniert. Also das hat mich wirklich an die Grenzen gebracht. So, und dann habe ich mich quasi von Grund auf wieder aufgebaut, also so Stück für Stück, mit sämtlichen Zweifeln, die ich hätte, weil am Anfang war es halt so, ich dachte halt so, ich bin wirklich so die Einzige, die es nicht hinbekommt. Und alle anderen kriegen es ja hin. Also wir haben damals in München Schwabing gewohnt, wo alle schön sind, wo alle perfekt sind. Nur ich war halt die irgendwie nicht mehr schön waren. Und weit von perfekt. Und und habe aber dann gemerkt, wenn du ins Gespräch kommst mit den Müttern auf den Spielplätzen, so perfekt sind die auch nicht. Vor allem, die haben einen ganz großen Leidensdruck. Und das ist der, dass sie nicht gut zurück in den Job kommen, obwohl sie gut ausgebildet sind.
Mir kommt das so vor, da gibt es ja diesen berühmten Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen richtigen Plan und stell ihn ihm vor. Und so, glaube ich, war es dann auch. Nur oder so ist es ja ganz häufig wahrscheinlich. Man stellt sich das, man macht den Plan, das manage ich auch noch mit weg in meinem durchgetakteten Leben. Und dann kriegst du so eine Aufgabe gestellt, ja, dann dich erstmal zu erden oder wieder wirklich zu schauen, wie kriege ich es vereinbar oder wie kriege ich es vereinbart mit meinem Leben.
Ja, dann passiert halt das Leben, gell? Und ich berate ja auch Mütter gerade in der Elternzeit und zum Thema Wiedereinstieg. Deswegen, das sage ich schon immer, macht euch einen Plan. Macht euch den auch vorher schon. Nur mit dem ganz großen Ausrufezeichen, bleibt da flexibel. Und das ist, glaube ich, so eins der ersten Learnings schon beim Thema Vereinbarkeit. Ich muss situativ denken und reagieren. Also, was heute funktioniert, kann morgen schon nicht mehr funktionieren. Und deswegen, Pläne sind generell gar nicht so schlecht. Aber man muss die Offenheit haben, die schnell wieder loszulassen.
Das zum einen, aber ich glaube, es ist doch auch eine komplett individuelle Situation, ja, oder? Also bei dem einen kann das alles funktionieren, und aber dann halt auch vielleicht nur in den ersten 3 Jahren und dann plötzlich wird es schwierig. Aber man kann, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, diesen Masterplan zu entwickeln, wie kann Familie und Beruf für jeden möglichst vereinbar sein, sondern es ist eine komplett individuelle Situation.
Ja, und das ist das auch, was ich teilweise in Akquisegesprächen sage, in Vorträgen auch immer, weil manchmal habe ich da auch junge Studentinnen sitzen mit Block und Stift, die dann wissen wollen, wie Vereinbarkeit gelingt, also so vokabelheftmäßig. Und ich sage immer, wenn ich so diese Geheimformel gefunden hätte für Vereinbarkeit, also entweder hätte ich ja dann keinen Job oder ich wäre total reich, eins davon. Weil das ist genau das, was du sagst, Vereinbarkeit. Also es geht ja um Menschen, es geht ja um Lebensphasen. Also du hast ja ein Konstrukt an Individualitäten und letztlich, wenn ich es runterbreche, ist es für mich vereinbar mit mir selbst. Also Vereinbarkeit ist für mich immer vereinbar mit mir selbst. Und das bedeutet aber auch erstmal Arbeit mit mir selbst.
Aber deswegen könnte man doch eigentlich auch sagen, es geht gar nicht so sehr um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern es geht eigentlich, wie du sagst, für Vereinbarkeit mit meinem Leben, was eben in meinem Leben so passiert, weil das Schwierige ist ja, kann auch das Kind sein, aber es sind ja auch die Rahmenbedingungen außenrum, die meinetwegen in der Betreuung nicht gegeben sind oder die Großeltern sind weit weg. Also, und das Leben stellt ja parallel dazu noch eine Menge Aufgaben und schwierige und durchaus auch mal Stolpersteine in den Weg. Also das muss man vielleicht erstmal für sich klar haben. Es gibt nicht nur diese zwei Pole Arbeit und Kindererziehung oder Kindergroßziehen, sondern es ist ein großes Puzzle, was man da irgendwie zusammenkriegen muss.
Ja, es ist ein Konglomerat an so vielem und ich vergleiche das immer mit einem Mobile. Also das kennt ihr wahrscheinlich, das hängt man ja Babys über die Wiege. Ich sage immer, es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich sieht nur der Erwachsene, was da hängt. Das Baby sieht nicht wirklich so viel. Aber ist ja wurscht, also es gibt diese Mobiles und wenn ich dieses Mobile anstupse an irgendeiner Stelle oder sogar vielleicht eine Komponente reinsetze oder rausnehme, dann bewegt sich ja erstmal dieses komplette Mobile. Und beim Elternwerden muss man sich das vorstellen, als würde man da eine Komponente mit reinsetzen mit voller Wucht. Und dieses komplette Ding haut es erstmal links und rechts und hoch und runter. Und alles strebt aber ja immer nach diesem Gleichgewicht. Das heißt, es wird sich dann schon wieder austarieren. Aber bis ich in diesen Zustand komme, also ich glaube, dass es den nie so gibt, weil wenn man so ein Mobile betrachtet, es bewegt sich immer minimal. Aber bedeutet es halt, wie du sagst, sämtliche Lebensbereiche da immer zu integrieren. Und das ist im Grunde nicht nur eben Familie und Beruf, sondern es ist Partnerschaft, das sind Beziehungen, die ich habe, das ist auch, bei mir war es auch nochmal ganz extrem Auseinandersetzung mit der Ursprungsfamilie, also was habe ich damit bekommen, was möchte ich so weiterleben, was vielleicht nicht, also es ist ein Riesenfeld.
Albert, ich frage mal den Philosophen, Vereinbarkeit, das, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja eigentlich im weitesten Sinne Lebenskunst, ne? Wie ordnest du das ein?
Ja, das geht für ins Herz der Philosophie überhaupt, unabhängig mit Kind oder Kind, man ist immer vor die Aufgabe gestellt, die verschiedensten Bedürfnisse, die man hat, unter einen Hut zu bringen, wie man so landläufig sagt, oder wie Platon es gesagt hat, diese verschiedenen Seelenkräfte, die wie so die Viehköpfe, vielen Köpfe eines Ungeheuers sind und die bekämpfen sich gegenseitig, die zu befrieden. Das heißt, Harmonie, du sprachst von Gleichgewicht, Mobile, ne? Die in Harmonie zu bringen, bewegt sein soll es immer. Wir leben ja, aber dann bitteschön harmonisch und nicht so rück, so dass es sich gut anfühlt. Und das sei die Aufgabe eines jeden Menschen. Und das ist eine permanente Aufgabe, auch weil du dich veränderst. Also das verschiebt sich da. Die Werte oder die Interessen sind mit 20 anders als mit 50. Das heißt, die Aufgabe ist immer, in dir diese Harmonie herzustellen. Und das ist dann, was wir kennen das auch heute noch, wir nennen das einfach so ein ausgeglichener Mensch, innere Ausgeglichenheit. Die kommt nicht von irgendwoher, die ist ihm nicht zugefallen, sondern er hat einen guten Rhythmus in seinem Leben gefunden, vernachlässigt keine Bedürfnisse, wird denen alle gerecht und gibt ihm, wie Plato gesagt hat, immer den rechten Anteil. Und das ist eben die Kunst, ne, wie viel. Und dann muss man das wahrscheinlich dann auch zeitlich aufteilen. Also gerade, ich kenne das erste Jahr auch, habt ihr auch zwei Töchter, da geht, das hast du gut gesagt, da, ja, man sollte sich gut drauf vorbereiten, aber dann auch sein, wie Wasser das überall hinkommt und anpassungsfähig ist und dann auf die Überraschungen warten und die Planwidrigkeiten und damit jonglieren. Aber die Aufgabe der Vereinbarkeit, das ist eine zentrale und eine ganz wichtige auch. Man muss erstens die Störenfriede in der Seele erkennen, die klein halten, weil die machen da immer ein Durcheinander und ja, im Störenfriede. Auf der anderen Seite hast du auch eine Menge Anlagen. Du hast nicht nur eine Anlage und nicht nur ein Bedürfnis, du hast verschiedenste Bedürfnisse. Ganz typisch Familie und Beruf. Das sind zwei ganz wesentliche Punkte. Wir brauchen, denke ich, einen Beruf, Selbstwirksamkeitserfahrung, ganz wichtig für glückliches Leben, Frau, Mann, in welcher Phase auch immer, das kann man mal ein Jahr aussetzen, zwei, aber aufs Leben würde ich das keinem empfehlen, das auszusetzen, denn das ist sehr sinnstiftend und gibt dir auch die Möglichkeit, deine Kräfte und deine Fähigkeiten wirklich in der Welt wirken zu lassen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn das funktioniert, wenn du das machst und dir fehlt etwas, wenn du es nicht machst. Familie ist natürlich auch, finde ich, ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Verbundenheit und Kinderzeugung, Kinder aufziehen, finde ich was ganz Tolles, muss nicht sein, aber jedenfalls familiäre Bezug, Partnerschaften, das sind ganz wichtige. Aber es gibt noch, man hat auch noch Hobbys, man hat auch noch musische Fähigkeiten oder Talente und man sollte die Klaviatur seiner Seele auf allen Tasten bespielen. Und dann musst du sagen, wie viel Zeit nehme ich mir für die unteren Tasten, für die oberen oder so. Und das ist Lebenskunst. Ja, es hat was Kreatives. Das ist bei jedem individuell verschieden. Das heißt, du musst dich kennen. Allgemeine Bücher können dir nicht sagen, wer du bist. Das musst du rausfinden, ausprobieren und dann in einen guten Fluss des Lebens kommen.
Susanne, dieses Erkenne dich selbst ist ja eine zutiefst philosophische Aufgabe. Und ich denke, für Väter, Mütter vielleicht eben auch nochmal eine ganz neue Aufgabe, wenn man im Vorfeld schon, aber auch dann, wenn man es erlebt, dieses Vater, Mutter werden, muss man für sich doch erstmal klarkriegen, was will ich wirklich? Was ist mir jetzt in dieser Situation wichtig? Wie wichtig ist mir der Beruf vielleicht noch? Stecke ich jetzt mal bewusst was zurück? Oder also plus, was möchte ich sonst noch ausleben jenseits vom Beruf? Oder ist das dann mal so die erste Aufgabe, die ich positiv bewältigen muss, wenn ich...
Ja, also da steckt ganz, ganz viel drin, weil ich bin da jetzt auch nochmal so hängen geblieben und aus meiner Erfahrung gerade so beim ersten Kind und diese erste Zeit, da war bei mir gar keine Ausgeglichenheit. Das heißt, du wirst erstmal in einen Lebensbereich geworfen, der dich 100% ausfüllt. Da ist nichts mit Hobbys bei mir gewesen oder auch nicht mit Job, aber du bist ein totaler Anfänger drin. Also das ist ja total frustrierend, also für mich zumindest. Und dann sind wir bei dem Thema eben der Identität. Und das habe ich schon so erlebt und das erlebe ich aber auch in den Coachings, Beratungen gerade mit den Müttern, dass wir oft meinen, da kommt dieses Kind auf die Welt und dann bist du Mutter. Aber ich muss sagen, dass ich das wirklich so gefühlt habe, das hat bei mir bestimmt 5, 6, 7 Jahre gedauert. Also, dass ich mich sozusagen auch kompetent gefühlt habe als Mutter. Vorher habe ich, glaube ich, gespielt. Also irgendwie, ich bin ja Mutter und ich probiere aus, aber das ist wirklich so, Teil deines Seins ist, das hat bei mir Jahre gedauert. Und ich entwickle mich ja immer noch. Also ich erlebe ja immer noch neue Komponenten meines Seins quasi, im Muttersein auch, wo ich merke, in vielen Bereichen bin ich zunehmend stabiler einfach geworden. wo ich am Anfang total unsicher war. Und es kommen auch immer wieder neue Sachen dazu. Also deswegen, ja, genau. Also es geht um diese Beschäftigung mit mir selber und mir auch bewusst werden, wer bin ich, und auch diese ständige Entwicklung, dass ich eine andere werde durch das Kind.
Aber es geht doch auch darum, so Erwartungshaltungen von außen erstmal zu vielleicht auszusortieren oder für sich klarzukriegen, wo kommt das her? Will ich das wirklich? Sind das Vorstellungen eben meiner Eltern, meiner Umwelt? Habe ich das vielleicht in irgendwelchen Karriereratgebern gelesen? Jetzt habe ich mir das alles hart erarbeitet im Beruf als Vater oder als Mutter. Und soll ich das jetzt wirklich alles aufgeben? Wir haben doch, also das sind Themen, die muss man erstmal für sich klarkriegen. Will ich das wirklich oder will es die Gesellschaft von mir?
Ja, also ich nenne das immer so eine innere Haltung entwickeln. Also Haltung, dann wirklich auch mit beiden Beinen da stehen. Und ich kann nur für mich sprechen und das, was ich auch beobachte, aber dass das nicht von dem Tag der Geburt so ist. Also diese innere Haltung, die durfte halt wachsen, für was stehe ich. Und ich glaube, es gibt Menschen, die kommen da sehr schnell rein, weil sie sehr klar sind, vielleicht auch, weil sie nah an dem sind, was die Gesellschaft von einer Mutter oder einem Vater erwartet. Bei mir waren viele Dinge dabei, die halt vielleicht sogar konträr waren. Und das muss man aber erstmal checken. Also in diesem Modus, wo du ja im Überlebensmodus bist, also wo ich teilweise ja nicht mal wusste, habe ich jetzt gefrühstückt oder sollte ich noch frühstücken oder duschen wäre vielleicht auch mal wieder ganz gut. Also am Anfang hätte ich überhaupt nicht die Zeit, mir diese Fragen zu stellen. Das kann man ja dann erst nach und nach. Also was will ich denn? Wie will ich das leben? Welche Mutter will ich sein?
Mir hat immer geholfen, oder hilft mir eigentlich dieser Spruch, mich würde auch die Sicht vom Albert drauf interessieren, there's no free lunch. Es gibt alles, was man im Leben macht, hat einen gewissen Preis. Ja. Und darüber muss man sich im Vorfeld vielleicht auch klar sein. Also es ist jetzt kein mal eben schnell Vater werden, mal eben schnell Mutter werden und ein Kind großziehen, sondern der Preis ist, ja, man muss wahrscheinlich in seiner Freizeit sehr stark zurückstecken, in der Selbstverwirklichung eine Weile stark zurückstecken und eben möglicherweise auch beruflich. Also sollte man sich das vielleicht vorher besser bewusst machen, dass das schon mit einem, dieses Paket Familienvater, Familienmutter werden, kommt mit einem ganz ordentlichen Preis daher.
Ja, das stimmt. Und das merke ich ja teilweise immer noch. Also ich habe manchmal noch so Tage, wo ich abends total unzufrieden da sitze und denke so, oh, irgendwie hast du gar nichts hinbekommen und jeder hat schlechte Laune. Aber dann denke ich immer, hättest du mehr Zeit, könntest du mehr arbeiten oder so. Und dann muss ich mich immer erstmal einordnen und denken, nein, also es geht ja gar nicht. Wie soll das denn funktionieren, wenn ich nebenbei drei Kinder da sitzen habe, die auch noch Aufmerksamkeit brauchen, ernährt werden wollen oder also eben zumindest ernährt werden wollen. So. Und das heißt, dieses den Preis zahlen, das ist was man immer wieder tun darf, beziehungsweise sich bewusst entscheiden. Also wofür möchte ich meine Lebenszeit und meine Energie investieren? Und das ist wieder hoch individuell. Und was halt da so kontraproduktiv ist, und deswegen gehe ich da ja auch raus und möchte laut dafür sprechen, dass diese Bilder, die wir sehen von Müttern, von berufstätigen Müttern, die sind also in der Regel völlig over the top. Also das sind dann Frauen, die sehen total gut aus, sind durchtrainiert, die gehen morgens dann ins Gym, dann gründen sie 5 Unternehmen, dann haben sie irgendwie noch Date Night und retten Straßenhunde in Dingenskirchen. Ja? Also, und dann sitze ich da mit meiner schmutzigen Küche und denke so, also ich bin ja total weit entfernt von diesem Bild. Und dann darf man aber da dahinter gucken. Meistens haben die dann Stab an Nannies, an Babysittern und was auch immer. Und das ist völlig legitim. Nur wir sehen halt immer nur das, wie sie es so lebt und wie gut das funktioniert. Und jemand, der da auch unreflektiert draufschaut, also auch ein Arbeitgeber oder Chef, der keine Kinder hat, der denkt ja dann auch, naja, das ist doch machbar. Also die soll sich jetzt mal nicht so anstellen mit dem einen Kind und diesem Teilzeitjob.
Ja, ich würde ja nochmal sagen, es ist auch ganz wichtig, wir sprechen jetzt immer so von ihr und der Frau und so, eigentlich betrifft es ja Männer ganz genauso. Ich kenne tatsächlich auch ein paar wenige Fälle, wo man sich das entweder halt 50-50 aufteilt oder eben wo auch tatsächlich, weil die Frau so erfolgreich ist, der Mann komplett zurücksteckt beruflich. Aber auch da sehe ich, dass das nicht so einfach ist, auch dass das alles auch mit einem Preis daherkommt. Also das muss halt einfach immer eine bewusste Entscheidung sein, wie man das möchte. Und da gebe ich dir völlig recht, es gab nur ganz wenige Momente, wo ich auch das Gefühl hatte, jetzt ist dieser Moment erreicht, wo alles läuft, aber es war kurz bevor die nächste große Katastrophe kam. Also ich glaube, oder ich fürchte, das ist einfach so. Albert, ich würde dich gerne mal fragen, siehst du auch diesen Preis, also oder ist das schon wieder ein zu sehr alles zu ökonomisch zu sehen? Oder muss man sich verdeutlichen, alles kommt mit einem Preis daher, oder ist das nicht philosophisch?
Ja, das kann man auch sagen, das ist eine philosophische Kategorie. Sokrates, das Gute hängt immer am Leid, die sind zusammengebunden. Man kann nicht das eine oder das andere haben, also Kinder. Ich hatte so von meinem tiefen Urgefühl, Kinder sind was Schönes, das ist vielleicht das Schönste auch. Und deshalb war das für mich außer Frage, dass ich mir Kinder wünsche. Und egal, was das jetzt kostet. Und so bin ich dann auch da durchgegangen. Ich war ja über 15 Jahre lang halb alleinerziehender Vater. Das heißt, ich hatte eine Tochter, die Hälfte der Zeit bei mir war. Ich war von der Mutter getrennt und die Hälfte der Zeit. Also habe das alles mitgemacht. Die beruflichen Umstände waren bei mir günstiger. Ich war freiberuflich, auf Stundenbasis gearbeitet. Ich konnte das gut jonglieren. Aber jonglieren muss man da. Und es war manchmal dann auch anstrengend und du musst dich darum kümmern, gibt es aber Wege. Also das weiß man, der gute Fluss des Lebens, ein Fluss, der meandert dahin. Das heißt, man hat gute Phasen, wo es gut läuft. Man hat auch wieder Phasen, wo man wirklich kämpfen muss, wo man angestrengt ist, wo man vielleicht überanstrengt ist, wo man in den anaerobischen Bereich reingeht, wo man zu viel Energie verloren hat oder man wird krank und kommt da aus dem Gleichgewicht. Also das ist schon, also zum Nulltarif, das ist eine philosophische Regel. Da ist auch im Leben nichts zu haben. Also wenn du glücklich willst, musst du in deinen Seelengarten eigentlich jeden Tag rein und dich ein bisschen mit dir auseinandersetzen und mit irgendwelchen zentralen Fragen. Du musst in den Keller gehen, wo ein paar Leichen vielleicht rumliegen und die musst du irgendwann auch mal entsorgen, wenn du wirklich die Knoten deines Herzens lösen willst und frei und dich wohlfühlen willst. Also es gibt und lebenslang was zu tun, weil du dich veränderst und im Alter kommen andere Probleme auf dich zu, also auch gesundheitliche Fragen. Und ja, das Leben hat das schon, hält einen auf Trab, aber ist auch gut so. Und der Vorsokratiker Heraklit meinte da mal zu einem Wort, so mehr, da möchte doch der Streit oder dieses Problem, wieso hat der Gott denn eine Welt mit Leid geschaffen? Da sagte er immer, nee, die Gegensätze, die hängen auch zusammen, die sind auch der Motor des Lebens, Yin und Yang. Das heißt, da ist eine gewisse Notwendigkeit, dass das eben nicht immer, ein Leben immer auf 100% Glückslevel wäre vielleicht tot langweilig oder wäre vielleicht gar kein Leben. Und das sollte man sich da in diesen Fragen Kinder, das ist wirklich eine Aufgabe, das muss man sich klar sein. Wenn man die Kinder haben will, da sind 20 Jahre des Lebens reserviert oder noch mehr. Die gehen ja dann auf die Hochschule, du musst dann weiterarbeiten und musst sie finanzieren. Aber man sollte auch wach sein und in jedem Moment um die Schönheiten, um da auch zu wissen, warum man das bezahlt. Also die Kinder lieben oder die Liebe, die Kinder erfahren und plötzlich merken, er ist eigentlich der Schönste auf der Welt, geliebt zu sein von seinen Kindern, dann geht das.
Ja, diese Perspektive würde ich gerne nochmal mit dir vertiefen, Susanne, weil es geht ja, wir haben jetzt viel über die Befindlichkeiten der Eltern gesprochen, aber man muss ja auch sagen, zumindest mal in den ersten 12, 13 Jahren haben ja auch die Kinder ganz starke Bedürfnisse, denen man auch irgendwie gerecht werden muss. Und natürlich gibt's dann, wenn man jetzt die perfekte Kinderkrippe oder Kindergarten oder Nanny oder was gefunden hat, dann fehlt's denen da auch an nichts. Das ist auch völlig klar. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man den Anspruch hat zum Beispiel, dass man da auch ein bisschen mitprägt, positiv im besten Fall mitprägt oder halt auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern haben möchte, ein engeres, dass da eine Bindung da ist, dann kostet es einfach Zeit und Aufmerksamkeit, alles Themen, die man sonst vielleicht auf andere Themen gerichtet hätte. Auch das muss man sich doch verdeutlichen. Gefühlte 60 oder irgendwas zwischen 40 und 60% eines Tages sollte man wahrscheinlich in diesen ersten 12 Jahren zumindest einen Elternteil dem Kind widmen. Ne?
Ja, ich weiß es nicht, welche Zahl das ist und ich lese auch keine Erziehungsratgeber und so, das verwirrt mich alles. Und es ist aber genau das, was du sagst, diese Zerrissenheit, diese innere, die ich hätte bei, jetzt sind wir wieder bei den Müttern, aber die im Vätern mit Sicherheit genauso, die ich bei den Müttern erlebe, die bei mir in der Beratung sind, dass die meisten ja eben einerseits diesen Wunsch haben, möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Andererseits, viele haben halt einfach auch viel investiert in ihre Jobidentität. Also da ist ja nicht nur Leidenschaft, sondern auch Zeit und Geld geflossen. Und sich dann eben auf eine Seite zu stellen, ist super schwierig, das einen loszulassen. Und ich glaube, das ist so die eigentliche Zerrissenheit, die halt viele, vor allem Mütter, umtreibt. Also ich möchte ja irgendwie beides. Und ich möchte eben viel Zeit mit den Kindern verbringen. Und wie du sagst, ich möchte sie mit prägen. Ja? Also deswegen, ich bin in dieser Beratungsschiene viel zu wenig unterwegs. Und ich sage immer, ich kann keine Erziehungstipps geben. Also was ist total gut. Ich glaube, auch hier ist wieder der Weg, ich muss wissen, welche Mutter und welcher Vater bin ich. Also ich erlebe auch Mütter und Väter, die können sehr klar sagen, auf der einen Seite eben, ja, ich bin da total gut aufgestellt und nach 6 Wochen kommt das Kind in die Krippe und ich gehe wieder Vollzeit arbeiten. Ist ganz, ganz selten. Und dann gibt's auch Mütter, die merken plötzlich, oh, das Muttersein ist das Tollste auf der ganzen Welt. Ich will nie wieder arbeiten gehen. Die gibt's auch. Also das heißt, die sind da sehr klar. Aber der Großteil, ich stelle mir das mal auf wie so eine gaussche Normalverteilung, ist, glaube ich, dazwischen. Und genau das ist es mit der Vereinbarkeit. Also eigentlich dieses im Vereinbar mit mir selbst.
Dazu kommt ja noch, auch wenn ich mich dann entschieden habe, sagen wir 20 Stunden, 30 Stunden die Woche zu arbeiten, auch da spüre ich dann ja, genau wie ich es auf der einen Seite bei meinem Kind möglicherweise spüre, werde ich vielleicht auch meinen Ansprüchen an die Arbeit nicht mehr so gerecht wie früher, wo ich mich da 150% als Führungskraft reingestürzt habe und das alles aufgebaut habe. Natürlich ist es was anderes, wenn ich dann jetzt plötzlich mit 60-70% unterwegs bin und dann auch noch schauen muss, dass es dabei vielleicht bleibt, dass man nicht wieder aus Versehen 100% arbeitet. Also ich glaube, und da sind wir bei dem Thema Ansprüche. Du bist ja die Autorin des Buchs No Mom is Perfect, was bei Metropolitan erschienen ist. Und da klingt ja sehr stark durch, dass es eigentlich, klar, es sind auch mal die Umstände, aber es sind vor allem die Ansprüche, die uns so zerreißen.
Und da freue ich mich jetzt total, weil ich jetzt auch, während du das gesagt hast, dachte ich, ja stimmt, das wäre mein Arbeitstitel des Buches. Also bevor du das Buch genannt hättest, wäre der Arbeitstitel Versöhnung mit mir selbst oder Versöhnung mit meinen eigenen Ansprüchen. Aber das war auch dann für den Verlag so, weiß man nicht, was das ist. Aber das war eigentlich im Grunde so mein roter Faden durch das Buch, wo ich, also ich schreibe ja in dem Buch auch ganz, ganz viel über mich, weil ich auch gesagt habe, wir müssen mehr Offenheit haben, auch über unsere Fehler, über die komischen Seiten zu schreiben. Also deswegen, ich habe da ganz viel Selbstoffenbarung auch drin. Das ist auch mein mutigstes Buch, was ich geschrieben habe. Aber genau das ist es. Also ich darf mir klar werden, das meiste sind irgendwie so Hirnkonstrukte, also so eigene Ansprüche, die ich irgendwie erlernt habe, übernommen habe, was auch immer, eben dieses Erfolgsrezept, irgendwie geht's immer. Ja. Und die dann wirklich zu überprüfen und dann mich aber damit zu versöhnen. Also die loszulassen und dann nicht irgendwie so in so einen Groll zu verfallen, so, nee, jetzt habe ich es nicht hinbekommen.
Albert, wenn du auf deine letzten 20, 25 Jahre, deine große Tochter ist glaube ich 25, schaust, wie oft gab es da so Momente, wo du dich auch nochmal zurechtweisen musstest, dass das jetzt vielleicht übertrieben ist, die Ansprüche, die du an dich, deine Töchter oder an deine beruflich, dann parallel dazu möglichst stattfinden sollenden beruflichen Erfolg hattest?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Nicht aus dem Grunde, dass es solche Momente da nicht gab. Wahrscheinlich sehr zahlreich, aber irgendwie verdränge ich über das Übel aus meinem Leben. Ich gucke zurück über mein Leben und es war eigentlich alles ganz schön. Also da muss ich ein bisschen forschen und mich zurückerinnern. Ja, es ist ein Jonglieren da. Also es ist genauso, allerdings geschieht mir das auch jetzt, wo die Kinder groß sind, dass man sich morgens mehr vornimmt, als man abends schafft. Und mit Kindern ist das ganz bestimmt so. Und man bleibt immer unter Soll. Und man könnte sich da immer einen Strick draus machen oder könnte da über sich selbst sich ein bisschen ärgern. Das sollte man aber nicht tun. Man sollte auch ganz klar sehen, gut, ich habe beschränkte Ressourcen, so viel Kraft. Ich habe heute getan, was ich konnte. Ich bin eben nur bis bis zu Punkt 3 von 7 Punkten gekommen. Das ist, aber ich habe doch mein Bestes getan und dann ist gut. Also ich erinnere mich nicht so an große Konflikte. Gut, ich hatte auch zwei Mütter, die haben das erste Jahr, finde ich, das ist sehr anstrengend. Das sehe ich ja, ich sah das ja auch an den Frauen, dann sind die Nächte eben nicht durch und dann fängt es schon an. Für mich ist der Schlaf heilig und da sieht man schon die Schwere. Da
habe ich, du wolltest nicht geweckt werden, wenn es so weit war.
Ja, nee, ich habe da schon mein Mann gestanden, ich habe da schon auch gesehen, auch ich trage Verantwortung und wo ich konnte, da habe ich das gemacht. Beim ersten Kind war das ganz stark, dann an den Wochenenden, die Frau hat lange geschlafen, ich bin Frühaufsteher, dann habe ich sie mit immer geschnappt, Kinderwagen und bin mit in Grunewald gegangen, sehr früh schon. Und habe ja gesungen und geschoben. Das war fantastisch. Und die Kleine, die ist jetzt 26, kennt diese Lieder immer noch. Und sie ist auch immer dabei eingeschlafen. Und ich fand das da in der Natur und singen. Und ach, fand ich so schön. Oder abends zu Bett gehen, dass man eine Geschichte erzählt. Meine Lieblingsgeschichten, oder die etwas zu sagen. Also meistens griechische Sagen. Und das sind schöne Momente. Aber ja, Susanne hat es ja schon gesagt, das hat dann seine Eigendynamik. Du weißt auch nicht, welches Kind du hast und die sind auch alle ganz anders und manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Also du musst schon wissen, was das bedeutet und das ist dir auch, dass es jetzt dieser eine Kopf von deinen Bedürfnissen jetzt sehr bedürftig ist und dass dann, man merkt dann auch diese Entlastung, sobald die älter werden. Jetzt sind die Kleine 17 und oh, wunderbar, das geht dann alles von selbst. Wenn du alles richtig gemacht hast, brauchst du dann auch alles richtig. Also jetzt in Anführungsstrichen, dann läuft das auch, dann geht das auch und dann sind sie eigentlich nur eine Freude, das zu sehen, wie sie selbstständig werden und ihren Tag selbst gestalten und du bist dann zunehmend immer ein Stückchen mehr raus. Aber es war so, es gehört dazu und du musst da jetzt deine Verantwortung, du hast da jetzt Pflichten übernommen. Und ich sah dann auch immer, schau auch auf die schönen Seiten, übersehe die nicht, wie schön es ist, Kinder zu haben, wie schön es ist, mit denen dann frühstücklich zu sehen oder zu lachen. Wir lachen immer viel. Es ist herrlich. Ich bin da gerne zurück. Also niemand hat da Erfahrung, man rutscht da rein und dann muss man sich da zurechtfinden. Ich habe auch immer Wert darauf gelegt, das muss ich allerdings, dass ich mir meine Zeiten dann auch immer genommen habe und das dem Kind schon sehr früh klar gemacht habe. Ich weiß doch, meine Vierjährige dann, jetzt muss ich laufen, jetzt braucht der Körper was, jetzt musst du mal 20 Minuten ruhig sein und habe sie früh daran gewöhnt und allein erziehen. Ja, man kann sich auch organisatorisch helfen. Ich habe immer gesehen, am Wochenende verabrede dich mit einer Freundin, schlaf da bei ihr oder bring sie mit und schlaf ihr, wenn sie ein Einzelkind dann war. Das, damit die was haben, damit es auch dir leichter wird. Dann spielen die auch miteinander und du musst da nicht von morgens bis abends hängen und
halt das spielen. Das klingt ja eigentlich ziemlich gut, Susanne. Und jetzt könnte man aber ja sagen, jetzt ist beim Albert so perfekt, oder nicht perfekt, aber es ist offensichtlich sehr gut gelaufen. Tochter ist auch noch sehr, sehr gut in der Schule, wo ich neidisch drauf schaue. Aber das ist ja genau, da kommen wir ja schon wieder so ein bisschen in diesen Erwartungsbereich. Was erwartet die Gesellschaft von einem? Was gibt es für Idealbilder? Wo will man hin? Wenn man alles richtig macht, dann ist es doch gar nicht so schwer. Führt das diese Diskussion dann nicht auch wieder ein bisschen in die Irre und man muss erstmal eher vom Nicht-Perfekten ausgehen?
Also was ich jetzt ja auch da so rausgehört habe, weil das, man erinnert ja immer das Gute, das ist ja auch ganz gesund, weil ich glaube, sonst würde man mürbe auch werden. Und was aber schon auch war, Albert, dass du dir ja, also du hast dir ja Dinge gesucht, die dir gut tun und die auch dem Kind gut tun. Also das mit dem Kinderwagen, also finde ich total schön. Und die Mutter hatte ja auch noch was davon. Also das heißt, es war ja Win-Win-Win-Situation. Und ich glaube, da darf man kreativ sein, wirklich solche Dinge zu suchen. Wichtig ist nur, dass eben das nicht auf der Schulter von einem denn nur ist. Ich glaube, das ist die Gefahr. Ne? Wenn eben nur der Vater macht oder nur die Mutter oder nur die Oma, ja, also wer auch immer, das isoliert macht. Und den Punkt fände ich auch noch total gut mit, also dem Kind da auch zu signalisieren, was ich brauche. Und ich habe auch gemerkt, das geht ab einem bestimmten Punkt. Wenn ich meiner ältesten Tochter, da war die 3, glaube ich, genau, mit meiner zweiten Schwangerschaft, das habe ich dann erst gemerkt, dass ich ihr immer so vorgespielt habe, die Mama ist stark und der geht's gut und alles ist immer schön, wenn das Kind anwesend ist. So war aber halt nicht so. Und dann in dieser Schwangerschaft, also ich werde dann immer so elefantös schwanger, im Sommer, ich konnte nicht mehr. Und meine Älteste hat lustig Aufträge verteilt und Mama macht dieses und ich brauche jetzt hier jenes und jetzt hätte ich noch eine Gurke und wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und dann bin ich damals in so einen Monolog verfallen. Das wäre wahrscheinlich erzieherisch auch nicht gut. Und habe ihr erklärt, warum es jetzt nicht mehr geht und dass ich mich jetzt hinsetzen muss und es geht nicht. Und dann hat die mich so angeguckt und hat gesagt, okay, dann schneidest du halt die Gurke einfach später. Und ging. Und dann dachte ich so, da schau her, das hättest du mir früher gemacht. Und das habe ich aber auch so beibehalten, da authentisch meinen Kindern gegenüber zu sein, wenn es halt mir mal nicht gut geht. Und ich habe auch immer wieder Momente, da sage ich dann auch, Achtung, heute habe ich echt ganz schlecht geschlafen, auf ein dünnes Nervenkostüm. Und dann wissen die schon ein Stück weit Bescheid. Ja, und ich meine, wir sind halt alle Menschen und die dürfen auch sehen, dass ich an die Grenzen komme.
Absolut. Meiner Meinung nach kommt ja immer wieder das Leben dazwischen. Ja. Bei diesen, wir hatten es ja vorhin sowohl bei den Plänen, aber auch bei den, es klang jetzt ja so durch, dass es auch darum geht, so einen Deal als Paar zu machen, dass man halt klare Absprachen hat, wer ist wofür zuständig. Wie viel übernimmt wer vielleicht ja eben auch, wer kann sich in der nächsten Phase schwerpunktmäßig um seine Karriere kümmern und also dass da halt einfach, ja ich nenne es jetzt mal einen Deal gibt, aber auch bei dem Deal kann ja jederzeit, also dieses 70-30 zum Beispiel, das Leben lässt sich halt einfach nicht 70-30 verteilen, sondern dann ist es halt morgen mal 80-20 und danach dann irgendwann in 2 Jahren wieder vielleicht 60-40 oder so. Ne? Also meine Frage an dich, bist du ein Freund von solchen Deals oder ist das eine Fehlvorstellung?
Also ich bin nach wie vor ein Freund von solchen Abmachungen, weil was ich beobachte, und das wäre bei uns persönlich auch ähnlich, dass man da so reinrutscht. Also das machen wir dann irgendwie so und so. Und dann kommt halt eben dieses Leben und dieses Anstrengende erstmal dazwischen und auf einmal findest du dich in einer Rolle wieder, die du nie wolltest und dann ist aber der Tag so voll. Und deswegen, das rate ich schon idealerweise, sich vorher da so unromantisch wie es ist, mal zusammenzusetzen und wieder einen Plan zu machen. Und wieder aber mit der Flexibilität den anzupassen. Weil das erlebe ich schon auch oft bei den jungen Paaren jetzt, dass die teilweise eben so ein 50-50 anstreben. Aber komischerweise in so 1-2 Jahren ist sie oft die Frauen, die trotzdem weniger. Also das passiert, muss aber, wenn wir heute auch schon, bewusste Entscheidung sein und eben nicht dieses Reinrutschen, weil alles, was du bewusst entscheidest, kannst du leichter tragen. Und das ist der Groll, den oft vor allem Frauen haben, dieses, jetzt sitze ich daheim, jetzt hängt alles an mir, weil es nie bewusst entschieden wird. Und deswegen bin ich schon großer Freund von diesen Abmachungen, aber wieder hier mit dieser Flexibilität im Hinterkopf.
Und du bist ja eben, wir hatten es vorhin schon, Expertin für so einen, auch einen Wiedereinstieg, zum Beispiel diese Vereinbarkeit für Frauen. Aber du berätst auch Unternehmen dabei, was sie zur Verfügung stellen sollten oder was vielleicht auch realistische Vorstellungen sind, damit es eben funktioniert. Was müssten Unternehmen denn, sagen wir mal jetzt nicht Siemens, klar, die haben einen Betriebskindergarten vermutlich, aber jetzt so ein Mittelständler hier aus dem Würmtal, was müsste der denn tun, damit er diese Ressource, junge engagierte Mutter, junge engagierter Vater, besser nutzen kann.
Gut, dass du so ansprichst mit dem Kindergarten. Das ist ja das, was die meisten im Kopf haben bei familienfreundlichen Maßnahmen. Wir brauchen jetzt einen Betriebskindergarten. Oh, geht nicht, weil wir sind viel zu klein. Und dann ist das Thema vom Tisch. Aber das ist es nicht. Also Vereinbarkeit ist etwas, was nichts kostet oder vielleicht wenig kostet. Und zwar geht es hier um eine innere Haltung und um eine Kultur der Vereinbarkeit. Und Kultur ist für mich immer Führungsarbeit. Das heißt, ich brauche Führungskräfte, die nah an ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dran sind, die Lebensphasen eben mittragen. Und da braucht es halt diesen guten Kontakt, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mir auch sagt, so schaut es jetzt auch aus. Und das endet ja nicht mit den Kindern. Also das kommt ja dann wieder mit pflegenden Angehörigen. Da ist auch das Thema Vereinbarkeit. Also auch da muss man sagen, Mensch, meine Mutter hat jetzt einen Schlaganfall, ich muss jetzt zurückfahren, wie auch immer. Also ich kann nicht so viele Stunden arbeiten. Also es braucht immer diesen engen Kontakt. Und wenn die Führungskräfte diesen Kontakt pflegen, vor allem dann auch zum Beispiel sowas wie Elternzeit, wenn man draußen ist, dann ist dieser Wiedereinstieg auch sehr viel einfacher. Weil ich ja weiß, wie geht's denn dieser Mutter, diesem Vater, was braucht denn der, was braucht denn sie? Also im Grunde, eine Klientin von mir hat es mir so schön runtergebrochen, im Grunde brauchst du einfach jemanden, der an dich glaubt, der das mit dir trägt, der diesen Weg, lassen wir es mal 5, 6, 7, vielleicht 10 Jahre sein, wo es so ein bisschen turbulenter ist, gemeinsam geht, und es ist ein permanentes sich auch verhandeln, und da appelliere ich auch an die Eltern, offen über die Herausforderungen zu sprechen. Und wenn wir das haben, dann ist schon mal ganz, ganz viel geworden. Und dann kommt mein personaler Herz wieder, dann brauche ich natürlich auch Prozesse, das fängt an im Recruiting, dass ich auch im Vorstellungsgespräch das mir zum Thema mache. Und natürlich frage ich nicht, möchten Sie mehr Kinder, das ist ja arbeitsrechtlich nicht zulässig, sondern ich erzähle, wie es bei uns gelebt wird. Und dann entsteht ein Diskurs. Und das eben auch in Weiterbildung, in Führungskräftequalifizierung. Also es darf überall einen Platz haben. Und eine letzte Sache noch, weil das ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, dass es für diese Bewusstheit gar nicht mehr so viel braucht. Ich hätte kürzlich einen Kunden, die haben das Thema Vereinbarkeit und Frauenförderung in ihren Beurteilungsbogen für Führungskräfte aufgenommen. Das heißt, da steht es dann mit drin, Vereinbarkeit und Frauenförderung, dann kannst du maximal halt 5 Punkte bekommen. Also bei der Auszahlung, ich sage mal so, kriegst du halt vielleicht 2,75 Euro mehr. Ja, also es macht wahrscheinlich wenig Unterschied, aber es schafft halt Bewusstheit dafür. Und da kriegt ja keiner 0 Punkte, wenn er das weiß. Also dann strengt man sich da auch ein bisschen mehr an. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Ideen, die ich da habe, aber unterm Strich ist es immer Haltung und Kultur.
Und müssten die Arbeitgeber davon ausgehen und vielleicht auch mal für ein paar Jahre damit klarkommen, dass sich sowas wie Prioritäten und Werte mal für eine Weile verschieben? Also weil realistischerweise auch, wenn da jemand vorher Geschäftsführerin war oder Geschäftsführer und sich dann entscheidet, okay, ich möchte jetzt erstmal nur noch 70% arbeiten, dann wird das ja nicht so leicht zu integrieren sein in die bisherigen Abläufe, wo jemand vielleicht vorher ja 150% oder 140% gegeben hat.
Also es ist ja zum einen das damit klarkommen, wie du sagst, also dann auch nicht irgendwie so in Problemhypnose verfallen und wir werden das nie wieder hinbekommen. Und ich glaube, das ärgert auch viele. Also das verstehe ich auch. Also es ist auch erstmal anstrengend. Aber es geht halt darum, diesen Weg gemeinsam dann zu bestreiten. Und ich erlebe ganz, ganz viele, vor allem wieder, hier sind es wieder die Mütter, die dann so unfassbar loyal dem Arbeitgeber gegenüber sind, wenn diese ersten 3 Jahre einfach gut durchgelaufen sind. Also ich hatte kürzlich eine, die hat gesagt, dann wurde ich krank für längere Zeit, also mit Krebserkrankung und so. Und dann kam der Chef bei mir zu Hause vorbei und hat mir sogar noch so einen Präsentkorb gebracht. Er hat gesagt, ich würde für den alles tun inzwischen, alles, weil er mit mir diese schwierige Phase durchlaufen hat. Und genau das ist es. Also man darf diese Mittelfristigkeit nicht vergessen, und es ist eine menschliche Beziehung im Grunde. Und wenn die gut funktioniert und man da auch einen guten Kompromiss findet, dann ist es wirklich, also was Langfristiges, und das vergessen halt viele. Und was oft passiert, ist dann eher, dass es so ein Gegeneinander wird. Also wenn mein Arbeitgeber mir dann nicht hilft, nee, also dann mache ich jetzt auch keine Überstunden mehr. Und das kennen wir ja auch, also außerhalb des Vereinbarkeitskontexts.
Mhm. Albert, wir nähern uns so dem Finale zu dem Thema, einfach aus zeitlichen Gründen dieses Themas. Ich glaube, wir konnten es natürlich auch nur an einigen Aspekten beleuchten, aber so im Großen und Ganzen ist mir schon klar geworden dadurch, dass es wirklich eine lebenspraktische, aber eben auch eine Lebenskunst ist, da das alles so ganz grob unter einen Hut zu bekommen. Was glaubst du denn, was so ein Marc Aurel heute sagen würde, wenn der eben voll im Job als Philosophenkaiser unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, alle schauen drauf, wie kriegt das denn hin? Wäre das so ein Vater, der Elternzeit nimmt und sich um seine Töchter persönlich kümmert? Oder ist das einer, der unbedingt raus an der Front die Kriege selber führen muss?
Ich hoffe es, dass er das Erste erfüllt hat. Es ist tatsächlich, kann mir fallen so ein paar Philosophen an, die ich sehr schätze, wo so Quellen darauf hindeuten, dass die auch Kinder hatten, aber sich nicht so viel Zeit damit genommen haben, das auch nicht so gut lief. Was mich eigentlich sehr wundert, weil ihre Philosophie als solche, die ist voller Mitmenschlichkeit und voller Liebe, voller Anerkennung und der Realität und der Verhältnisse auch der Tatsache, dass wir eben so diese Verbundenheit im Innerfamiliären unglaublich wichtig ist. Ich denke an Konfuzius. Aber was mir bei Marc Aurel, wenn du den schon nennst, die Römer hatten großes Pflichtbewusstsein. Und ich denke, das ist auch wichtig. Und auch Konfuzius hat darauf immer diesen Begriff der Pflicht, vor allen Dingen sich selbst gegenüber, und das hatten wir schon anfangs darüber gesprochen, Vereinbarkeit ist vor allen Dingen mit mir selbst. Aber die Pflicht mir gegenüber heißt dann, wenn ich eine Sehnsucht nach Geborgenheit habe, wenn ich Familie für mich ein sehr hoher Wert ist, heißt das auch, dass ich da einen guten Weg finden muss, dass ich da dem Kind geben muss, was das Kind braucht, dass ich meinem Partner geben muss, was ich brauche, dass wir da alle abgeben müssen von unserem Ego. Und ja, klar, dann mit 20, 25, 30, da haben wir nur an uns gearbeitet die ganze Zeit, und plötzlich ist die Situation anders, dass man da, dass die beiden vielleicht, wenn sie das aus so einer Familie so praktiziert haben, was sie so gepredigt haben, an diese Pflicht, an diese Verantwortung, würden wir heute sagen, denken und dann auch immer wieder sein Ego überspringen und so, jetzt bist du mal ruhig, jetzt hast du nichts, jetzt ist Kinderzeit, jetzt bin ich ganz für den da. Denn das ganz für einen anderen Dasein in der Partnerschaft, in der, wie bei Kindern, ist ganz wichtig. Also das muss gar nicht viel sein, das muss nicht von morgen bis abends, das halte ich sogar für falsch. Aber wenn du dann da bist präsent, da musst du ganz präsent sein. Da muss er das sehen und da muss das von Liebe getragen, von Herz getragen werden. Authentisch sein ist ganz wichtig. Ich habe auch es immer geliebt, vor meinen Kindern auch Fehler einzugestehen oder auch Traurigkeit zu zeigen, weil sie sollten das ganze Leben an mir erfahren. Und außerdem sollten sie mich so bekommen, wie ich bin. Weil sie auch Ehrlichkeit, Authentizität, Wahrhaftigkeit bringt man den Kindern bei. Also sie würden vielleicht... Aber damals war das ganz anders, da war es ganz klare Rollenverteilungen und Kindererziehung wie Haushalt. Das war bis zu einem gewissen Alter im Griechenland alles Frauensache, dann da liegt man wenig von. Nur wenn der Jüngling angereift ist, dann waren die Männer wieder da, denn die mussten den guten Staatsbürger oder tapfere Krieger rausmachen, da traten die da erst auf, oder weise Philosophen. Aber sonst, also ziemlich, das kann man gar nicht vergleichen. Aber eigentlich von der Philosophie her hätten sie gesagt, man übernimmt Verantwortung, man hat Pflichten und man wird glücklich nur, wenn man diese Pflichten, die in einem, die wirklich in einem ja auch rufen, wenn man denen auch folgt und wie die auch erfüllt und dann auch mal anderes zurückstellt und das Lustvollere liegen lässt, das Ego, ja, du bist jetzt nicht dran, jetzt ist das Kind dran oder jetzt ist der Partner dran, dass das ganz wichtig ist. Und auch da muss man ein gutes Maß finden, denn man soll sich auch nicht aufgeben. Ne? Also das ist ganz wichtig, da haben die Kinder überhaupt nichts von. Wenn du alles weggibst, dann musst du sagen, hier bin ich, hier sind meine Bedürfnisse. Wir kommen gut klar miteinander, wenn wir immer Raum für die Familie unserer Bedürfnisse geben, sodass das alles, diese Harmonie, von der ich einleitend sprach, die du innerseelisch herbeiführen musst, die musst du in deinen menschlichen Beziehungen, in deinem nahen Umfeld versuchen herzustellen.
Also ich bin ja ein Fan davon, auch so drauf zu schauen, was geben die Älteren an Erfahrungswissen weiter. Und da gibt es diese Untersuchung, da wurden eben gerade 100-Jährige befragt in Japan, aber auch letztlich weltweit. In Japan gab es ja nur besonders viele. Und frappierend für unser Thema war, dass die Männer tendenziell gesagt haben, was bereuen sie? Sie bereuen, dass sie nicht mehr Zeit mit ihrer Familie und mit ihren Kindern verbracht haben. Das würden sie jetzt im Nachhinein anders machen. Und umgekehrt, bei den Frauen war es sehr häufig so, dass sie eben meinen, sie haben sich leider zu wenig beruflich verwirklicht. Und eigentlich finde ich, ist das die perfekte Vorlage, dass man sich da irgendwie entgegenkommen muss oder dass man da irgendwo Maß und Mitte, würde es der Albert nennen, wirken lassen muss. Egal wie ambitioniert man beruflich ist oder egal welche Idealvorstellungen man von einem Familienleben hat, das muss da irgendwie ein Normalmaß geben. Mhm. Susanne, ist das eine Vorlage, wie es laufen kann?
Das ist ja im Grunde genau, wenn der eine Teil zu viel ist, mehr vom anderen. Und das mit meiner, also imaginären gaußschen Normalverteilung, dass man ja diese, ich sehe mit zwei, man hätte ja sehr mehrere Rufe, innere, aber zum einen diesen Anspruch, bei der Familie zu sein, aber auch beim Job zu sein und da möglichst für sich das Gleichgewicht ja zu finden. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, was bei Vätern wahrscheinlich dann auch zu kurz kommt, wo vielleicht auch viele drunter leiden, auch währenddessen in dieser, ich sage mal, Ernährerrolle, die sie da vielleicht auch ausfüllen. Und bei den Frauen genau der andere Pol, die dann sagen, boah, dieses nur daheim sein, also und die Wertschätzung gefehlt und was auch immer. Also, dass man da genau das Gleichgewicht kriegt. Finde ich auch eine gute Zusammenfassung.
Dann würde ich sagen, wir lassen es dabei und sind aber doch schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen, denke ich. Also ich hoffe, es war für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend, dass man da was für sich mitnehmen konnte, wie man es denn vielleicht hinbekommen kann, in welcher Lebensphase auch immer. Also ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Susanne, an Frau Dr. Susanne Dietz, Expertin für das Thema Vereinbarkeit und Autorin des Buchs No Mom is Perfect. Lohnt sich, also schaut in eurer lokalen Buchhandlung vorbei und lest mal rein. Und ansonsten, ja, du hast einen eigenen Podcast auch, mhm. ne? Den sollte man unbedingt, den verlinken wir auch unbedingt in den Shownotes. Und Albert, wir beide arbeiten weiterhin dran, dass, also erstmal, dass meine Söhne durchs Abitur kommen und dass du weiterhin so ein gutes Verhältnis zu deiner Frau, zu deinen Töchtern hast. Ich glaube, da, auch wenn es schon gut läuft, sollte man nicht nachlassen. Susanne, herzlichen Dank für deinen Besuch und für deinen wertvollen Input. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, danke.
Vielen lieben Dank.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com